Ja, wir haben die Kapitel 13 bis 15 aus dem Buch Samuel. Thematisch teilt sich das so ein bisschen in die Kapitel 13 bis 14, die den Kampf von Saul und Jonathan gegen die Philister beschreiben, und Kapitel 15 mit dem Krieg gegen Amalek. Es fängt also damit an, nachdem sich ja im letzten Kapitel, in Kapitel 12, Samuel eigentlich offiziell verabschiedet hatte, könnte man sagen, als Richter, auch nochmal angedroht hat, es könnte auch nicht gut gehen mit dem König. Und dann sieht es wirklich so aus, dass Saul und Jonathan, der zum ersten Mal erwähnt wird, und wir erfahren eigentlich erst später, dass er Sauls Sohn ist, dass sie gegen die Philister kämpfen. Und zwar tötet Jonathan den Kommissar oder Prokurator, wie auch immer man das übersetzen möchte, der Philister, der offensichtlich seinen Sitz mitten auf der Gebirgskette in Geva Binyamin, also etwas nördlich von Jerusalem, hat, was also auch, wenn das so historisch zutreffend ist, sagen würde, dass den Philistern gelungen ist, nicht nur die Küstenebene zu kontrollieren, sondern durchaus auch das Bergland unter Besatzung zu halten. Und der erste Akt der Rebellion ist eben die Tötung dieses Kommissars, nachdem aber, also offensichtlich war das geplant, nachdem nämlich Saul und Jonathan schon eine Armee vorbereitet haben, aber auch gar nicht mal eine so große Armee, denn es heißt doch, dass sie einen Teil der Leute wieder nach Hause geschickt haben und sich offensichtlich mit einer kleinen Kerntruppe begnügen wollen. Und nachdem der Kommissar der Philister getötet wurde, ist es natürlich klar, dass die Philister sich das nicht bieten lassen und zum Kampf kommen. Und während die Philister sich noch oben im Bergland in der Nähe von Bet-El versammeln, versammelt Saul, dann kommen Schwierigkeiten von Herrn Schobes, denn ich habe auch andere Probleme, mich zu hören. Nicht. Dann. Dann können wir
Herr
noch
Schobes,
versuchen.
sonst versuchen Sie noch mal rauszugehen und wieder reinzukommen und auf jeden Fall die Kamera auszulassen.
Ja, vielleicht hat er das auch gar nicht gehört. Besser in den Chat
Nein, ja,
schreiben.
stimmt.
Ja, während sich also die Philister auf dem Bergland sammeln, sammelt Saul seine Soldaten in Gilgal. Das greift zurück auf die Kapitel von seiner Wahl zum König, wo ihm Samuel gesagt hat, er wird ihn wieder in Gilgal treffen. Also eigentlich wieder erwarten, soll es nochmal zu einer Begegnung kommen. Und zwar soll Saul dort 7 Tage warten. Und das ist natürlich, nachdem sowieso die Armee der Philister wesentlich größer als die der Israeliten ist, eine ziemliche Anspannung. Sozusagen, sie sollen warten, dass Samuel kommt und ein Opfer darbringt, um den Krieg zu beginnen. Und nachdem er aber eben nicht kommt und auch der 7. Tag fast zu Ende ist und immer noch nichts geschehen ist und immer mehr Soldaten desertieren, entschließt sich dann Saul selber mit dem Opfer zu beginnen. Und nachdem er die Brandopfer dargebracht hat, genau in dem Moment erscheint Samuel und wirft ihm vor, dass er eben nicht gewartet hat, und sagt ihm, dass ihm dafür sein Königreich genommen wird. Das werden wir also auch nochmal sehen, das ist eine doppelte Begründung, denn nachher bei dem Krieg gegen Amalek werden wir ja auch noch hören, dass die falsche Kriegführung zum Verlust seines Königtums führt. Es kommt zu gar keiner Diskussion zwischen Saul und Samuel, und eigentlich verschwindet Samuel so schnell, wie er gekommen ist, wieder. Und Saul und Jonathan richten sich auf die Schlacht ein, und Jonathan beschließt eigentlich, ja, man könnte fast sagen, eine Art Prüfung zu versuchen, ob er ein Zeichen vom Himmel bekommt. Er geht mit seinem Waffenträger in die Nähe des Lagers der Philister, sodass die Philister sie sehen können, und sagt, wenn sie uns sagen werden, Bleibt da, bis wir kommen, dann ist das ein Zeichen, dass wir lieber nicht kämpfen werden. Aber wenn sie zu uns sagen, komm zu uns ins Lager, dann ist das ein Zeichen, dass wir gegen sie kämpfen können. Und das ist auch das, was passiert. Und Jonathan und sein Waffenträger töten also einige Philister in deren Lager selber. Und das führt zu einer solchen Verwirrung, dass insgesamt die Schlacht losbricht. Und damit den Israeliten auch ein großer Erfolg gelingt. Und Saul sagt offensichtlich wohl, weil er das Gefühl hat, die Schlacht funktioniert so gut, bis zum Abend darf niemand irgendetwas essen, um sozusagen die Kampfbereitschaft aufrechtzuerhalten. Jonathan hat das nicht gehört. Und während er eben noch in der Nähe des Schlachtfeldes ist, findet er dort wilden Honig, den er isst. Und das heißt auch, seine Augen wurden hell. Also offensichtlich hat das zu seiner Kraft beigetragen. Und erst danach hört er, dass sein Vater verboten hat, dass jemand was isst, und sagt dann aber auch, dass sein Vater das zum Schaden aller getan hat. Denn er hat ja gemerkt, wie selber ihn das gestärkt hat. Und derselbe Ausdruck, den er hier benutzt, also mein Vater hat uns trüb gemacht, ist derselbe Ausdruck, der im Buch Josua gegenüber dem Achan aus dem Stamm Juda benutzt wurde, der Teil von dem Beutegut von Jericho genommen hatte, was er dann den ersten Angriff auf Ai hat scheitern lassen. Und gegen Ende des Kampfes findet Saul seine Soldaten, wie sie Tiere schlachten, erbeutete Tiere, und sie wohl essen, ohne sie ausbluten zu lassen, also wie man sie eigentlich eben schächten müsste, und greift da ein und vollzieht selber das Schlachten, wie es eigentlich sein müsste, und lässt dann nochmal den Priester, der bei ihm ist, rufen, sozusagen wieder Gott wie ein Orakel zu befragen, ob sie weiterkämpfen sollen. Aber es kommt keine Antwort, und damit stellt sich heraus, dass offensichtlich etwas nicht stimmte. Und dann wird das losgeworfen, bis sich eben herausstellt, dass es daran liegt, dass Jonathan entgegen seinem Befehl etwas gegessen hatte. Und dieses Loswerfen ist auch, ja auch etwas, was schon zweimal geschehen ist. Das eine war eben wieder genau in der Geschichte von Achan im Buch Josua, wie eben derjenige, der schuld war an der Niederlage gegenüber Ai, herausgefunden wurde. Und er durch die ähnliche Loswahl ist ja auch Saul zum König erwählt worden. Also da ist zwischen beiden Ereignissen offensichtlich eine Linie da. Und als dann eben sich herausstellt, dass Jonathan die Anordnung seines Vaters übertreten hat, sagt Jonathan auch, ich bin bereit zu sterben. Aber das Volk ist nicht bereit, ihn sterben zu lassen. Und sie sagen, wie kann Jonathan hat uns gerettet, wie können wir ihn sterben lassen? Und das heißt dann, dass das Jonathan gerettet hat. Das ist eigentlich eine sehr überraschende Wendung, die das Ganze annimmt. Da müsst ihr ja meinen, wenn das sozusagen Gottes Spruch ist, so durch Saul, dass der den Befehl nicht durchführt, zu des Todes ist, dass es dann eigentlich ganz einfach ist, ohne auch mit Gott darüber diskutieren zu müssen, dass Jonathan am Leben bleibt. Erinnert vielleicht ein bisschen an die Tochter Jiftachs, bei der das nicht so einfach war, sie vom Opfer zu retten. Dann kommt es nochmal zu einer zusammenfassenden Bemerkung, die über den Kampf Sauls gegen die Philister hinausgeht und eben auch noch von anderen Schlachten, die er gegen Moab, Ammon, Edom und Aram, also das Königtum von Zoba, geführt hat. Also er wird eigentlich als ein großer Kämpfer dargestellt. Und zusammenfassend werden dann auch seine Söhne und seine beiden Töchter erwähnt. Und ja, damit endet dieses Kapitel eigentlich mit der Stärke Sauls, dem es gelungen ist, die Philister zu schlagen. Und danach wird dann eben mit Kapitel 15 die Schlacht gegen Amalek kommen. Ja, aber sehen wir uns zunächst mal Überlegungen zu Kapitel 13 bis 14 an. Amnon Barzak in seinem Kommentar zum ersten Samuel-Buch betont eben, wie stark der Krieg gegen die Philister als Prüfung Sauls, der eben, obwohl er König ist, auf Gottes Wort und auf den Propheten Gottes hören muss, dargestellt wird. Und sozusagen als eine Art Gegen Pol dazu, ein Text aus dem Buch von Benny Lau, der ja manchmal in die Personen, von denen er schreibt, hineingeht und der Jonathan sprechen lässt und durchaus auch eine Kritik an dem Verhalten Samuels dort übt. Ja, also zunächst mal Amnon Barsag. Zu Beginn des Kapitels hören wir vom Beginn der Revolte gegen die Philister. Saul stellt eine ganz kleine Armee zusammen, die sich an zwei Orten in Benjamin aufstellt und schickt das übrige Volk zu seinen Zelten. Der Beginn der Revolte scheint zwischen Saul und Jonathan abgestimmt zu sein. Jonathan schlägt den Kommissar der Philister und Saul ruft das ganze Volk zum offenen Kampf gegen die Philister zu sich. Wer hat Saul dabei angeleitet? Hier wird offenbar der Grund für das, worauf wir am Ende von Kapitel 9 hingewiesen haben, Samuels große Heimlichkeit bei seinem Sprechen mit Saul aufgedeckt. Es zeigt sich, dass Samuel in ihren geheimen Gesprächen den Plan für die Revolte vor Saul ausgebreitet hat. Denn nach der Beschreibung dort war das Ziel von Sauls Ernennung, und er wird mein Volk aus der Hand der Philister retten. Von den Worten Samuels an Saul hinsichtlich des Krieges überlieferte uns die Schrift nur den Befehl Samuels: Geh hinunter vor mir nach Gilgal, und dort werde ich dir mitteilen, was du tun sollst. Jetzt beginnt Saul die Aufgabe zu erfüllen, um deren Willen er ernannt wurde. Er beginnt mit Schritten der Revolte. Aber die Lage der Israeliten gegenüber den Philistern war nicht leicht. Mehr als jeder andere Feldzug in der Bibel sieht dieser Feldzug wie ein Kampf von wenigen gegen viele, von Schwachen gegen Starke aus. Die riesige Kluft zwischen der Macht der Philister, die auch das Geschehen im Gebiet Israels kontrollieren, und der geringen Macht Sauls sticht in einigen Punkten hervor. Erstens, die Herrschaft der Philister innerhalb des Landes Israel kommt zum Ausdruck durch die Existenz eines philistäischen Kommissars mitten im Land. Zweitens,
Zweitens,
die Philister
die Philister
kontrollieren das gesamte Schmiedewesen im Land Israel. Drittens, wie gesagt, stellte Saul eine ganz kleine Armee zusammen. Deren Größe wurde wahrscheinlich von der Herrschaft der Philister beeinflusst, die die Existenz einer größeren Armee nicht ermöglichte. Viertens, die Herrschaft der Philister führte dazu, dass einige der Hebräer gezwungen waren, in der Armee der Philister zu dienen. Und erst nach der Wende, die Jonathan herbeiführte, konnten diese sich den übrigen Israeliten anschließen. Und plötzlich zeigt sich, dass diese schwierige Lage nicht so unvorhergesehen war. Sie ergab sich aus den grundsätzlichen Absichten Samuels als Repräsentant des Wortes des Ewigen. Denn Samuel gibt sich nicht mit den schwierigen Bedingungen, die wir aufgezählt haben, zufrieden und fügt ihnen ein großes Erschwernis hinzu. Aus strategischer Sicht beginnt der Feldzug an einem überraschenden Punkt. Die Philister sammeln sich in Michmasch östlich von Bet Aven, in der Gebirgsgegend südlich von Bet El. Bet Aven ist wahrscheinlich eine Verballhornung von Bet El. Bet El heißt ja nicht Gotteshaus, das ist der Ort, wo die Vision Jakobs mit der Himmelsleiter war. Und Bet Aven wäre das Haus der Schuld. Und da mag schon eine spätere Kritik an dem Kult, den es in Bet El gegeben hat, hinterstehen. Also sie sammeln sich dort in der Gebirgsgegend südlich von Bet El an der Grenze der Wüste, die in Richtung des Tals von Jericho herabfällt. Saul dagegen versammelt Israel in Gilgal, östlich von Jericho, entsprechend des oben erwähnten Befehls Samuels. Welche Logik liegt darin? Schließlich werden Saul und seine Armee jetzt unter einem enormen strategischen Nachteil leiden. Denn sie sind ja unten im Tal von Jericho und die Philister sitzen direkt über ihnen. Es scheint, dass gerade dieser Punkt die Hauptsache in Sauls erster Prüfung als von ganz Israel anerkanntem König ist und in der Prüfung des Volkes Israel bei seinem Auszug in den Krieg unter der Führung eines Königs. Daher lag enorme Wichtigkeit in der klaren Anerkennung der Tatsache, dass es der Heilige, gepriesen sei er, ist, auch wenn er der Errichtung des Königtums zugestimmt hat, der die Ereignisse auslöst und ausrichtet. Eine solche Anerkennung konnte aus einem Sieg ohne militärische Grundlage entstehen und gestärkt werden. Und das Wunder des Sieges wird noch verstärkt werden, durch die Wahl eines Aufmarschortes, dem jede strategische Logik fehlte. All dies, um klarzumachen, dass in den Kriegen des Königreichs Israel, wie in den vorangehenden Kriegen Israels, die strategische Erwägung nicht immer die wichtigste ist. Daher wurde Saul von vornherein in Gilgal gekrönt. Und dort betonte Samuel, wie wir gesehen haben, ausführlich die Wichtigkeit des Hörens auf die Stimme des Ewigen als einzige Bedingung für den Erfolg. Die Zusammenkunft zum ersten Krieg des Königreichs Israel gegen die Philister wurde gerade dorthin gelegt. Und Saul befahl, auf den Krieg hin außergewöhnliche Schritte zu unternehmen, um das Zentrale des Glaubens und des Vertrauens auf den Ewigen zu veranschaulichen. Der Krieg muss zwar auf weltliche, natürliche Weise geführt werden, aber dennoch, der Krieg ist des Ewigen. Den Erschwernissen, die wir bereits benannt haben, ist die große Prüfung hinzuzufügen, die Samuel Saul vorgelegt hatte, als er auf den zu erwartenden Krieg angespielt hatte. Und du sollst vor mir nach Gilgal hinuntergehen, und ich werde zu dir hinuntergehen, um Brandopfer darzubringen und Ganzopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir bekannt gebe, was du tun sollst. Aller Wahrscheinlichkeit nach sah Saul im Moment, in dem er den Befehl erhielt, nicht die enorme Schwierigkeit, ihn durchzuführen, und die Größe der Prüfung, vor die ihn Samuel stellte. Diese Prüfung war die Hauptabsicht des Heiligen, gepriesen sei er, mit diesem Krieg. Die Betonung der Notwendigkeit der völligen Unterordnung unter den Befehl des Ewigen, aus der Anerkennung seiner ausschließlichen Macht, die Ereignisse zu beeinflussen. Auch wenn dieser Befehl schwer durchzuführen ist und im Gegensatz zur strategischen Logik steht. Die Durchführung des Befehls wird tatsächlich von Moment zu Moment schwieriger. Das Volk, das sowieso wegen des Krieges, der angesichts der beschriebenen Kräfteverhältnisse aussichtslos schien, in Sorge war, besteht als Ganzes die Prüfung nicht. Und es zeigen sich erste Anzeichen von Desertion. Um die Prüfung zu vergrößern, wartet Samuel mit seinem Kommen bis zum allerletzten Augenblick. Er wartet bis zum 7. Tag. Und Saul, der dem Volk sein Kommen für diesen Tag versprochen hat, befindet sich in schwerer Not. Und er wartete 7 Tage bis zum Termin Samuels, und Samuel kam nicht nach Gilgal, und das Volk verstreute sich von ihm weg. Hier erreicht die Prüfung Sauls ihren Höhepunkt. Wird er auf den Ewigen und dessen Propheten Samuel vertrauen, und wird es ihm gelingen, das Volk noch einen Augenblick zurückzuhalten? Oder wird er dem Druck der Philister von draußen und dem Druck des Volkes von drinnen nachgeben und ohne den Befehl des Ewigen in den Krieg ziehen? Die Schrift betont die tragische Ironie im Fehlschlag Sauls. Er will vor dem Auszug in den Kampf Brand- und Ganzopfer darbringen. Er kommt nur dazu, das Brandopfer darzubringen, und schon kommt Samuel. Damit betont die Bibel, dass Saul seine Aufgabe erfüllt hätte, wenn er nur noch ein paar Minuten gewartet hätte. An der Schwelle zum Erfolg verliert Saul seine Sicherheit und damit auch sein Königtum. Aber damit endet die Geschichte nicht. Samuel gibt Saul die Gelegenheit, sein Tun zu erklären. Mit seinen beiden ersten Vorwänden gibt Saul anderen die Schuld, dem Volk und Samuel. Der dritte Vorwand jedoch enthält eine ideologische Behauptung. Saul bringt seine Scheu davor, den Feldzug gegen die Philister zu beginnen, ohne ein Opfer dargebracht zu haben, zum Ausdruck und erklärt, dass dies der Grund für sein Tun war. Samuel geht sachlich auf keine einzige der Behauptungen Sauls ein. Alles, was er tut, ist ihm mitzuteilen, dass er das Königtum verloren hat. Aber die Bibel selbst bringt ihre Ansicht über die theologische Behauptung Sauls zum Ausdruck. Und dies durch den Hinweis auf ein anderes Ereignis, das in seinen Einzelheiten dem Ereignis hier ähnlich ist: die Sünde des goldenen Kalbs. Viele Verbindungslinien lassen sich zwischen den beiden Erzählungen spannen. Erstens, in beiden Erzählungen geht es um einen Anführer, Mose und Samuel, auf dessen Kommen das Volk wartet. Er verspätet sich und veranlasst dadurch im Volk Sorge. Zweitens, in beiden Erzählungen gibt es eine Führungspersönlichkeit von untergeordnetem Rang, Aaron und Saul, die sich aufgrund des Drucks des Volkes in einer Notlage befindet und diesem Druck nachgibt. Drittens, besonders interessant ist die Sprache, die das Darbringen der Opfer in den beiden Erzählungen beschreibt. In Exodus, und sie standen früh am Morgen auf, brachten Brandopfer dar und boten Ganzopfer dar. Und in 1 Samuel, und Saul sagte: Bietet mir das Brandopfer und die Ganzopfer dar. Dies sind die einzigen Fälle in der Bibel, in denen der Ausdruck darbieten für Ganzopfer verwandt wird. Viertens, in beiden Fällen kommt der Anführer schließlich und wendet sich mit einer Zurechtweisung in Form einer rhetorischen Frage an den untergeordneten Führer. Und Mose sagte zu Aaron: Was hat dir dieses Volk getan? Und Samuel sagte: Was hast du getan? Fünftens, der untergeordnete Führer rechtfertigt sich für sein Tun vor dem eigentlichen Anführer und gibt dem Volk die Schuld und weist auch auf die Verantwortung des eigentlichen Anführers wegen seiner Verspätung hin. Es scheint, dass es in dieser Parallele vor allem um den Vergleich des Opfers Sauls mit dem Opfer für das Kalb geht. Der ganze Wert des Opfers rührt nur von der Tatsache her, dass der Ewige das Darbringen von Opfern befohlen hat. Wenn jemand unter klarer Verletzung des Befehls des Ewigen ein Opfer darbringt, ist sein Opfer also einem fremden Opfer ähnlich, wie das Opfer für das Kalb. Ja, soweit hier die Interpretation von Amnon Barzak. Dazu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Ja, was ich jetzt gelernt habe, und das habe ich früher, wenn ich also die Bibel gelesen habe, nicht verstanden, dass der eigentliche, ja, Führer in Anführungszeichen nicht der König ist, sondern der Prophet. Also ich habe immer gedacht, ja, der Prophet salbt den König und von dem Augenblick an ist der König der Führer des Ganzen. Er zieht ja auch in den Krieg. Aber wie ich auch im letzten
Sie haben sich stumm geschaltet, Frau Fischbauer. Sie müssten sich noch mal freischalten. Wir können Sie gerade nicht hören.
Oder ist überhaupt die Verbindung?
Ja,
Mal
die ist
gucken.
wackelig.
Ja, während wir warten, ob es vielleicht auch noch klappt. Ich denke, da ist ein ganz wichtiger Aspekt da zu sehen. Wir hätten ja eigentlich beim letzten Mal meinen können, in Kapitel 12, nachdem Samuel sich verabschiedet hat, okay, die Sache ist zu Ende, der König ist ernannt. Samuel tritt sozusagen zurück, aber es bleibt die Autorität des Propheten da. Und es ist eigentlich ein Konflikt, der immer weitergehen wird. Wir werden später bei David eine Art Hofprophet sehen, den Propheten Nathan, der eigentlich eher immer geneigt ist, mit dem König, nach dessen Meinung zu gehen. Aber wenn Gott Nathan sagt, und du musst jetzt das und das David sagen, muss er das auch tun. Und das sind immer sehr kritische Dinge. Und noch etwas später sehen wir es ja auch bei dem Propheten Elia, der gegen den König Achab immer geht. Also diese Spannung bleibt bestehen, wer denn nun die eigentliche Autorität hat. Und wir hatten ja auch letztes Mal schon gesehen, so die Frage der Papst oder der Kaiser war auch im mittelalterlichen Europa ein Thema, das erhalten geblieben ist. Und es ist im heutigen Europa, das weitgehend säkular ist, vielleicht nicht mehr so wichtig, aber im heutigen Staat Israel durchaus manchmal ja, wenn auch es durchaus orthodoxe Juden gibt, die sich von Rabbinern sagen lassen, welche Partei sie wählen sollen. Und die Frage, wie sie sich bei Abstimmungen in der Knesset entscheiden, eben auch eventuell nach Entscheidung eines Rabbiners gehen. Oder wenn Soldaten sich entscheiden müssen in Fragen, wie es damals die Räumung der Siedlung in Gaza 2005 war, erfüllen sie die Befehle, die die Armee gibt, oder erfüllen sie die Befehle der Rabbiner, die gesagt haben, das ist nicht in Ordnung, das zu machen. Also das sind in unserer hier noch um einiges religiöser sich gebenden Gesellschaft Dinge, die durchaus noch weiter aktuell bleiben. Frau Fichtbauer ist im Moment noch lahmgelegt, offensichtlich. Und inzwischen Herr Müller.
Ja, ich möchte im Moment mal davon ausgehen, dass es sich also zunächst mal hier um einen realistischen Krieg oder Revolte, wie immer man es nennt, handelt. Ob es sich hier, ob das auch eine Metapher ist, also ich habe das noch nicht erkannt, aber vielleicht wird es noch werden. Aber im Moment betrachte ich das mal als ganz normalen Krieg. Und da kommen natürlich verschiedene Fragen auf. Es handelt sich hier um einen Anführer, sprich König, den das Volk gewollt hat, der aber selbst nicht wollte. Dann wird dieser nicht freiwillig gewählte König wird dann geprüft. Und zwar nicht nur einmal. Hier steht ja irgendwo, das war die erste Prüfung, also kommen noch mehrere. Das ist der eine Punkt von der Seite des Anführers aus. Der andere ist, wir haben gehört, dass also in Judäa ein sogenannter Kommissär der Philister sitzt. Ich möchte ihn mal so als eine Art Statthalter vielleicht bezeichnen, ja, der eben mehr oder minder für Ordnung sorgen soll. Und auch für die Tribute, die einzukassieren sind wahrscheinlich und so weiter. Und der lässt also zu, dass Saul ein zwar ganz kleines, aber ein Heer von 3000 Mann aufstellt. Gleichzeitig verbietet er aber, dass die Hebräer Eisen bearbeiten dürfen. Das heißt also, dahinter steckt ja, dass die Hebräer alles, was sie an Eisen brauchen, Pflugscharen und Sicheln und so weiter, bei den Philistern kaufen müssen. Das heißt also, wie sind die Hebräer bewaffnet? Haben die Knüppel oder haben die dicke Fäuste? Womit sind die bewaffnet? Dann die Aufstellung des Krieges. Das ist so selbstständig von beiden Seiten. Die einen setzen sich unten ins Tal fest, die Philister sitzen aber oben. Warum warten die Philister so lange, bis die Hebräer überhaupt ihr Heer zusammengestellt haben, vielleicht sogar noch ein paar Übungen gemacht haben und sich dann unten ins Tal stellen, wo sie ja wirklich absolut gefährdet sind. Das Ganze ist fürchterlich unrealistisch. Dann kommt noch hinzu, ich mache es noch ein bisschen schlimmer, dass also wir ja bei Joshua gelernt haben, dass jeder Krieg mit Fragen eröffnet werden darf. Hier, wenn du kämpfen willst, dann kämpfe, wenn du gehen willst, dann gehe. Und wenn du bleiben willst, dann bleibe. Das spielt hier überhaupt keine Rolle mehr. Ist denn eine Rebellion, eine Revolte, ist das überhaupt schon ein Krieg? Oder ist das nur eine Demonstration gegen irgendwelche Willkür?
Ja, also da kommen eine Menge Fragen
Ja, aber
zusammen.
wirklich.
Ich habe schon den Eindruck, also sowohl wie ich den Text von Amnon Barzag gelesen habe, als auch wie ich diese modern-orthodoxen Ausleger kenne, sie gehen normalerweise davon aus, dass das die Geschichten mehr oder weniger historisch sind. Also das ist, wenn natürlich in der modernen Bibelexegese, auch innerhalb Israels, aber die wird eben an den Universitäten und nicht in den Yeshivot gelehrt, man durchaus nicht notwendigerweise davon ausgeht, aber das wird hier behandelt wie, oder gar nicht in Frage gestellt, eben als ein historisches Geschehen. Wobei aber dann, wie Sie sagten, wenn man das wirklich als historisches Geschehen sehen will, sich durchaus eine Menge Fragen stellen. Und gerade die Fragen, die eigentlich strategischer Art sind, die Sie aufgeworfen haben, die haben eigentlich die säkularen israelischen Ausleger interessiert, wie Leute wie Jechezkel Kaufmann, von dessen Josua-Kommentar wir ja einige Beispiele gesehen haben. Er hat keinen Kommentar zu Samuel geschrieben, er hat noch einen zu Richter geschrieben, aber nicht mehr zu Samuel. Und da konnte man auch sehen, dass das fast irgendwie was mit nationalem Stolz zu tun hat, obwohl, also natürlich Kaufmann war ein wissenschaftlicher Exeget, aber ihm war eben auch wichtig, weil er irgendwo auch die traditionelle, mehrheitlich christliche Exegetik, die die Texte später datiert, auch durchaus mit einem antisemitischen Ton gehört hat. Und von daher hat eben bis heute israelische Exegese immer die Tendenz, Texte früher zu datieren und auch oft sie eben als mehr oder weniger historisch darzustellen. Und wir hatten ja auch beim Buch Josua gesehen, dass David Ben-Gurion ja in seinem Haus einen Kreis von Archäologen, Bibelwissenschaftlern und Militärs, ganz wichtig, versammelt hatte, um eben erstmal das Buch Josua zu lesen. Aber ich habe inzwischen festgestellt, er hat das selber auch mit dem Buch der Richter und auch mit dem Buch Samuel gemacht. Und da habe ich weniger was davon jetzt bisher beigebracht, weil das sind nämlich wirklich genau die Fragen, da kommen die Militärs wie Igal Yadin und kommen dann hin, ja, ist das denn möglich, kann die Schlacht so stattgefunden haben, topografisch gesehen, und gehen also wirklich ganz an diese praktischen Fragen an. Und obwohl das alles sehr säkulare Leute waren, die also in dem Sinne sich für die Heiligkeit des Textes gar nicht interessiert haben, sind sie aber doch in dem Sinne fundamentalistisch daran gegangen, dass sie untersucht haben, kann das denn nun so stattgefunden haben, wie es da steht. Also, und da sind natürlich Dinge, die dann eben, gerade Militärexperten können dann versuchen, da so ein bisschen zu sehen, was vielleicht noch fehlt. Und vielleicht könnte man andererseits sagen, dass in unserem biblischen Text so viele strategische Fragen offen bleiben, zeigt vielleicht auch, dass es dem biblischen Text eben nicht in erster Linie um diese Strategie geht. Es ist kein Handbuch für Kriegführung, sondern es geht eben schon mehr um eine theologische Aussage. Was die Bewaffnung angeht, also wir werden ja beim nächsten Mal hören, dass David gegenüber Goliath eine Steinschleuder benutzt. Es ist nicht anzunehmen, dass das die einzigen Waffen waren, aber Steine sind natürlich etwas Effektives. Und ansonsten ist wirklich schwer zu sehen, was sie sonst noch als ja eben Knüppel und Dinge, die man aus Holz oder Stein gemacht hat, vielleicht. Im Übrigen, archäologisch ist inzwischen gar nicht so sicher, ob es wirklich diesen Vorteil der Philister an geschmiedeten Waffen gegeben hat. Das ist also durchaus eine Sache, die heute in Frage steht, ob es wirklich diesen Vorteil und auch die Streitwagen, ob es das alles so gegeben hat. Ja, und also von daher, so viel man nur noch nachtragen könnte, eben an praktischen Erwartungen, geht es der Bibel offensichtlich wohl doch mehr um eine theologische Aussage, als uns genau zu erklären, wie diese Schlacht ablaufen konnte. Frau Dankowski.
Ja, mein Eindruck ist auch eben eher, dass also natürlich sind darin auch historische Details verarbeitet, davon gehe ich schon aus, aber das insgesamt eher auf eine theologische Deutung hinausläuft, die mich aber schon immer, solange ich mich damit beschäftigt habe, sehr unbefriedigt lässt, weil ich so das Gefühl habe, ja, einerseits so vom späteren Ergebnis her und auf der anderen Seite von dieser ja, doch zweideutigen, nicht wirklich gelösten Genese des Königtums her. Also ja, auf der einen Seite man will das und auf der anderen Seite Gott will es nicht und lässt es dann aber auch zu, aber dann wirkt es doch irgendwie doch ein bisschen halbherzig. Meine konkrete Frage ist hier, was mich nun besonders stört, diese Geschichte um das Opfern und die Rolle Samuels dabei. Also was ist am Ende die große Schuld? Da befiehlt er den einen, also den Saul nach Gilgal zu gehen und auf der anderen Seite kommt der Prophet selber zu spät. Und ich habe ja fast den Verdacht, dass er das absichtlich tut. Also es ist, finde ich, ja, also keine Übertretung, sondern ich würde sagen, also ich bin da ganz identisch, sondern ich identifiziere mich da ganz stark mit Saul. Also dem laufen die Leute weg, der Prophet lässt ihn warten. Das Ganze ist sowieso alles so ein bisschen merkwürdig von der ganzen Situation her, also taktisch nicht gerade klug. Und dann, anstatt das Ganze dann abzublasen, setzt er sich sozusagen stellvertretend an die Stelle Samuels und bringt eben das Opfer dar. Also nochmal zugespitzt die Frage, was daran ist die große Schuld? Hätte er das nie und nimmer tun dürfen?
Also so wie es Samuel sieht, ist, dass er ihm halt gesagt hat, du sollst 7 Tage warten und dann werde ich die Opfer darbringen. Und es scheint nicht, dass Samuel zu spät kommt, aber wirklich im allerletzten Moment. Und ich vermute schon, wie Sie auch sagten und wie es eigentlich auch hier in unserem Text angedeutet wurde, dass er mit Absicht wahrscheinlich in der allerletzten Minute des 7. Tages kommt, um die Spannung auf den Höhepunkt zu treiben. Es geht hier, würde ich sagen, nicht um ein halachisches Problem, wer hat das Recht, Opfer darzubringen. Denn nach der späteren Vorstellung der Tora hätten es weder Samuel noch Saul tun dürfen. Denn das dürfen nur die Priester. Die sind eigentlich
Ja.
überhaupt nicht dafür zuständig, die Opfer darzubringen. Aber es geht hier wohl wirklich um eine Machtfrage. Und vielleicht ist hier eben auch auffällig, gerade bei diesem Befehl Samuels, es ist ja etwas, was Samuel aus eigenem Antrieb sagt. Ich werde in 7 Tagen kommen und dann werde ich opfern und du musst warten. Es ist nicht sicher, dass Gott ihm das gesagt hat. Und von daher kann man sicher auch, also hier in unserem Kommentar wurde das, würde ich mal sagen, sehr fromm dargestellt. Es geht darum, dass Samuel Saul auf die Probe stellt. Aber vielleicht ist ja auch so ein bisschen ein Hinweis, dass das eigentlich schon gar nichts mehr mit Gott zu tun hat, sondern hier ein Machtkampf da ist zwischen einem Propheten, der gegen seinen Willen abgesetzt wurde und wie ärgerlich Samuel über die Institution des Königtums ist, haben wir ja auch beim letzten Mal schon gesehen. Und offensichtlich versucht er irgendwie weiter seine Macht zu behalten. Also man kann es auf dieser Ebene, und das werden wir gleich noch so ein bisschen auch bei dem Text von Benny Lau sehen, durchaus auch einen Machtkampf zwischen den beiden Männern sehen und muss gar nicht groß in theologische Höhen damit gehen, glaube ich. Ich denke, dieser Aspekt ist auch irgendwo da. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, ist das eine Schuld oder ist es eben die Frage, weil eigentlich hat Saul ja genau das getan, was er tun sollte, nämlich gegen die Philister zu kämpfen und hat sich ja eigentlich auch als relativ fähig dabei erwiesen. Und hier ist wohl der Punkt, wo er anfängt, also so habe ich das eigentlich auch immer, seit ich zum ersten Mal die Geschichte von Saul gelesen habe, empfunden, dass er hier anfängt, eine tragische Gestalt zu werden. Und das wird eigentlich in den folgenden Kapiteln noch immer so weitergehen. Und man kann das auch nachher noch mit David vergleichen. Auch David tut ja viele Dinge, die nicht richtig sind, wie mein Ehebruch mit Bathsheba und die Tötung von Uzia. Und bei David reicht es, dass er sagt, ich bereue es und Gott verzeiht es ihm. Und bei Saul funktioniert das nicht. Da kann man sich
Nicht
auch noch
korrekt.
mal fragen, und vielleicht kommen wir auch noch zu dem Vergleich, wenn wir zu David dann kommen, wieso funktioniert es bei dem einen ja und bei dem anderen nicht? Da ist durchaus etwas Unbefriedigendes da, würde ich sagen. Frau Fricke.
Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Also dem Saul gehört zumindest meine Sympathie, muss ich mal sagen. Ich finde ihn auch eine tragische Gestalt. Der muss König werden, will es eigentlich nicht. Und da ist eine Rivalität, eine ganz starke Rivalität, finde ich, zwischen den beiden Ämtern. Ich will jetzt nicht den Männern selber sagen. Das ist einfach so. Also ich empfinde das so. Und es ist auch zeitlich so ein Sprung drin, finde ich. Wenn es in Kapitel 13 losgeht, darüber bin ich ein bisschen gestolpert, da steht die Erhebung gegen die Philister. Saul war Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Jahre alt, als er König wurde und er regierte 2 Jahre über Israel. Aber dann taucht schon Jonathan auf, der mit ihm kämpft. Der ist ja jung gewesen, der Saul, als er König wurde. Und ich finde, da ist so eine Diskrepanz in der Zeitlinie da. Das
Da ist in dem ersten Vers tatsächlich ein Problem.
kriege ich nicht auf die Reihe.
Also im hebräischen Original, und das kann natürlich nicht sein, steht wörtlich: Saul war ein Jahr alt, als er König wurde und hat 2 Jahre und war 2 Jahre König über Israel. Und da muss offensichtlich die wirkliche Jahreszahl verloren gegangen sein, wie alt er war. Was nicht heißt, also es ging ja nicht aus allen Schilderungen, die wir vorher hatten, er muss nicht notwendig ein ganz junger Mann gewesen sein. Also er kann durchaus schon jemand gewesen sein, der auch schon Familie hatte. Auf jeden, es ist wahrscheinlich schon anzunehmen, dass zwischen Kapitel 12 und Kapitel 13 eine gewisse Zeit zumindest vergangen ist. Und in der Zeit sich Saul angefangen hat zu organisieren, eben eine Armee aufzustellen und offensichtlich ja auch seinen Sohn Jonathan schon als Mitkämpfer und vielleicht eben auch als Erben eingesetzt hat. Aber eben dadurch, dass gerade in diesem ersten Vers irgendwas mit dem Text passiert ist, haben wir da ein Problem, genau zu wissen, wie alt Saul war, als er König wurde.
Ja, und dann vielleicht noch, das ist ja Übergang Bronzezeit, Eisenzeit und Eisenwaffen sind schon deutlich stärker als eine Bronzewaffe und Eisen ist deutlich haltbarer als Bronzewaffen. Also mit den Römern kam ja richtig die Eisenzeit und deswegen haben die auch viele Kriege gewonnen. Also das kriegt man schon so mit. Also ich habe jetzt gerade auch eine große Ausstellung über die römische Bataverschlacht gesehen in Krefeld-Linn und das ist schon ein Sprung mit der Macht, die man hat, wenn man Eisen hat, als wenn man mit Bronze oder erst recht im Neolithikum mit Steinen noch werfen musste. Oder? So, also das denke ich, das ist schon so, dass die Philister ganz früh in der Eisenzeit waren und die Macht hatten. Also das denke ich schon so gewesen. Und die Juden als eben allenfalls in der Bronzezeit angekommen waren bei der Wüstenwanderung, so archäologisch betrachtet, würde ich sagen.
Das könnte eine Antwort auf die Frage von Herrn Müller sein, dass die Israeliten eben Bronzewaffen und die Philister Eisenwaffen
Ja,
haben.
das
Aber
denke ich
ich
auch.
habe gerade noch mal reingeschaut, es wird nur von Schwertern gesprochen, die eben die Philister hatten und die Israeliten nicht. Aus welchem Material die bestanden, ob das Eisen oder Bronze war, steht nicht da. Also, aber es wäre eine Möglichkeit vielleicht. Und es wird auch, also hier im Land Israel wird der Umbruch zur Eisenzeit ungefähr um diese Zeit gesetzt. Und das kann natürlich sich in unterschiedlichen Ecken des Landes unterschiedlich durchgesetzt haben. Von daher wäre das eine Möglichkeit.
Danke.
Ja, vielleicht sehen wir uns mal an, wie Benny Lau zumindest etwas Sympathie mehr für Saul hat und im, sozusagen in dem, was er Jonathan in den Mund legt, auch durchaus Schwierigkeiten mit Samuel zeigt. Und das ist vielleicht interessant, wir hatten ja bei den ersten Kapiteln vom Buch Samuel gesehen, wie sehr positiv Benny Lau auch Samuel dargestellt hat als den großen Beter und der das Volk in der Tora unterweist. Und trotzdem ist er hier jetzt aus dem Blickwinkel Jonathans auch bereit, durchaus Kritik zu üben. Also bei ihm heißt es, jetzt also sagen, er lässt Jonathan sprechen in der ersten Person. Der siebte Tag war schon da und der Gottesmann war noch nicht im Lager zu sehen. Immer mehr Soldaten verließen uns. Ich stehe aufrecht an Vaters Seite und weiß nicht, was tun. Noch nie hatte ich Vater so gesehen. Ohne Kraft und ohne Feuer, wie ein Körper ohne Geist. Die Soldaten um uns herum weinen. Die Sonne wendet sich bereits nach Westen. Und da springt Vater in einem Entschluss des Augenblicks von seinem Ort auf und befiehlt seinen Leuten, auf die Ausrüstung zu steigen. Er selbst wendet sich zur Kulthöhe und beginnt mit der Zeremonie des Darbringens der Opfer vor dem Auszug zum Kampf. Ich begreife, was er denkt und bin stolz auf ihn. Er hat beschlossen, die Nabelschnur zu durchschneiden. Er konnte die Schmach dieses gebeugten Wartens nicht länger ertragen. Das Gebet geht gerade zu Ende und der Gottesmann erscheint. Vater wird auf ihn aufmerksam und läuft auf ihn zu. Aber der Gottesmann schimpft mit ihm und schreit: Was hast du getan? Und Vater steht ihm gegenüber wie ein getadeltes Kind. Ich habe gewartet, sagt Vater zitternd. Die Armee hat sich zerstreut, die Tage vergingen. Und du, der du versprochen hattest zu kommen, bist nicht gekommen. Ich habe alles getan, was du mir befohlen hast. Ich habe zu meinem und deinem Gott gebetet, dass er meine Hände den Krieg lehren und mich und sein Volk retten möge. Der Gottesmann hört überhaupt nicht zu. Was ihn angeht, ist Vater die Aufgabe misslungen. Er hätte bis zu seinem Kommen warten müssen, aber er hat eine Stunde vorgegriffen. Wegen dieser Stunde wird Vater das Königtum genommen werden. So sagte es der Mann, ohne mit der Wimper zu zucken. Und alle Kämpfer der Armee hörten es. Diese Demütigung werde ich ihm nie vergeben. Wirklich, Gottesmann, vielleicht erklärst du uns, warum dein Kommen sich bis jetzt verzögert hat? Wolltest du, dass alle das Feld verlassen und dann wirst du erscheinen und Feuer vom Himmel kommen lassen? Ist das die Führung, von der du träumst? Wenn ich könnte, würde ich dich in Stücke reißen. Aber Vaters Liebe zu dir kennt keine Grenzen. Er glaubt an dich und sucht Schutz in deinem Schatten. Warum hast du deinen Mutwillen mit ihm getrieben? Der Gottesmann beendet seine Zurechtweisung und verschwindet, wie er gekommen ist. Vater bleibt mit verschlossenem Gesicht zurück. Von all den Reservisten ist nicht ein einziger übrig geblieben. 4 von 5 Soldaten sind desertiert, noch bevor der Kampf begonnen hat. Und wir bleiben zurück, wenige und gebeugt. Wir steigen in einem der Flussbette zur Gegend von Geva Benjamin hinauf, verborgen vor den Augen der Armee der Philister, die auf dem Bergrücken ausgebreitet ist. So fanden wir uns nach Stunden schweigenden Gehens in einem Flussbett südlich unseres Hauses. Der nördliche Abhang ist von Soldaten der Philister übersät, die den Berg kontrollieren und von oben auf uns unten herabblicken. Vater sitzt am Rand des Hügels und ist mit sich selbst beschäftigt. 600 Kämpfer ohne innere Kraft sitzen hinter ihm auf dem Abhang. Kein Laut ist zu hören. Der Traum von unserer großen Armee ist zerstoben. Und wir kehren unter das Leiden unter den Philistern zurück. Ich blicke auf Vaters Gesicht und weiß, dass der Gottesmann ihn tödlich verletzt hat. Das Feuer, das in ihm brannte, wird nicht zurückkehren. Aber ich bin diesem Gottesmann nicht untergeordnet. Ich werde gegen ihn kämpfen und gegen seinen Willen aus Vater einen König machen. Auch mit 300 Kämpfern kann man einen Krieg führen. Ist dies nicht die Rede Gottes seit den Tagen Gideons, des Helden meiner Kindheit? Die Wahrheit ist, Vater hat in diesem Kampf unzählige Fehler gemacht. Er handelte überstürzt, ohne Logik, vermischte Heiliges mit Profanem und entweihte das Heilige. Mir schien, dass der Schlag, den der Gottesmann gegen ihn geführt hatte, nicht von ihm abgelassen hat. Es fällt mir schwer, Vaters Verhalten in diesen Stunden zu beschreiben. Auch er hätte es vorgezogen, ihren Nachhall aus dem Buch der Erinnerungen auszulöschen. Vater verlor als armer und schwacher König seine Fähigkeit abzuwägen. Und seine Soldaten waren seiner müde. Ich führte das Volk an, als wäre ich einer seiner Richter, die vom Geist des Ewigen erregt sind. Alle sahen es, alle wussten es und alle schwiegen. Sie zogen es vor, das Spiel mitzuspielen. Saul hat den Kommissar der Philister geschlagen. Saul hat den Posten der Philister geschlagen. Saul hat die Philister verfolgt, sangen und erzählten sie über die Herrlichkeit des Königs. Aber im Innersten ihres Herzens wussten sie die Wahrheit. Der König ist in einer müden Seele gefangen. Ja, soweit der Text von Benny Lau zu Jonathan und dessen Ansichten sind dazu. Nachfragen, Anmerkungen? Herr Schobes. Herr Schobes, Sie sind noch stumm geschaltet.
Für mich, ja.
Danke. Ja, jetzt geht es.
Okay. Für mich stellt sich die Frage, warum ist das Opferbringen schon Teil des Krieges? Das ist ja auch ein Vorwurf, den Samuel an ihn stellt. Und es könnte ja auch eine Vorbereitung sein. Und also warum das jetzt eines der größten Sünden sein soll, das verschließt sich mir. Aber vielleicht schätze ich auch ein Opfer falsch ein.
Also es ist die Frage, ob es wirklich um das Opfer geht oder wenn Samuel ihm was anderes gesagt hätte und Saul das nicht gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich genauso schlimm gewesen. Also es ist gar nicht mal so sicher, dass es hier ausdrücklich gerade um das Opfer geht, obwohl wir ja nachher im nächsten Kapitel auch nochmal die Opferthematik sehen werden. So wie es hier Benny Lau formuliert, da heißt es ja, dass Saul beginnt mit der Zeremonie des Darbringens der Opfer vor dem Auszug zum Kampf. Also ich glaube, das ist ja schon etwas, was es in der Geschichte, eigentlich in allen Völkern gibt, dass man sei es ein Opfer darbringt, sei es ein Gebet spricht, um Gottes Segen für den Kampf zu haben. Das ist in dem Sinne, um sich ja vor Kampfbeginn der Hilfe Gottes zu versichern. Der Gedanke steckt wohl dahinter. Muss man irgendwie den Krieg zwischen zwei Katzen ein Ende machen? Cor.
Ja, ich finde das ein ganz interessanter Text, wie man so einen inneren Gedanke haben kann, wie so Jonathan. Aber ich habe eine Frage für ein Wort, das steht im vierten Absatz, auf dem vierten vollen Absatz in Seite 4. Warum hast du deinen Mutwillen mit ihm getrieben? Was wird hier genau unter Mutwillen verstanden?
Ist natürlich vielleicht auch mein Versuch, das hebräische Wort zu übersetzen. Man könnte auch warum hast du ihn gequält, hätte man auch übersetzen können. Ach so. Ich glaube, Mutwillen ist auch, glaube ich, heute ein Wort, das man im Deutschen, war sozusagen ein Vorschlag meines Lexikons, aber was man heute, glaube ich, auch weniger benutzt. Also es mit ihm gespielt, böswillig mit ihm gespielt haben, so könnte man es vielleicht sagen.
Ja, okay.
Frau Dankowski, ist Ihre Hand noch von vorher oben oder haben Sie sich neu gemeldet?
Die war noch von vorher, aber trotzdem stelle ich gerne eine Frage.
Ja.
Das wird ja auch nachher nochmal so Thema sein mit dem Hafenspiel Davids und so. Also irgendwie rührt mich das an in dieser, haben wir uns ja schon ein Stück weit geeinigt, in dieser tragischen Geschichte Sauls. Ob sich da nicht auch wirklich eine alte Erinnerung manifestiert, dass ein Teil der Schwierigkeiten, vielleicht das Königtum auszufüllen, tatsächlich mit einer, ich sag jetzt mal, mit einer Depression, mit einer seelischen Erkrankung auch zu tun gehabt haben könnte.
Ja, also ich denke sicher, und Sie kommen ja vom Fach, wenn man es von der Psychologie her sieht, dann werden natürlich viele Ausleger sagen, dass Saul als manisch-depressiv letztlich auch irgendwo gilt. Und wenn wir eben beim nächsten Mal sehen werden, wie David ihn ja auf bessere Gedanken bringen soll, dadurch, dass er für ihn spielt, geht das natürlich in die Richtung. Ja, also in dem Sinne ist sicher auch ein Versuch, das Ganze so psychologisch auszulegen. Und man könnte sicher dann auch im weiteren Verlauf der Kapitel sagen, dass Saul auch anfängt, unter Verfolgungswahn zu leiden und der auch nicht völlig unbegründet natürlich ist. Und wir werden ja auch die Figur Jonathans wird ja auch sehr tragisch werden, denn einerseits ist er seinem Vater treu, aber das heißt ja auch, er liebt David und er verbündet sich ja mit David und auch das wird eine enorm zerreißende Stellung zwischen seinem Vater und seinem Freund werden. Also da ist eine Menge an solchen Aspekten da.
Was dazu auch passen würde, wäre die Interpretation Jonathan zu sagen, er hat beschlossen, die Nabelschnur zu durchschneiden. Also er ist im Grunde genommen, darf nicht erwachsen werden, bleibt abhängig von Samuel. Und das führt dann in so eine automatisch in so eine Regression. Dafür würde das, also das, ich glaube, das liegt jetzt hier dieser Interpretation auch zugrunde, so ein psychologisches Erklärmuster.
Ja, das hatten wir ja auch beim letzten Mal in dem Text von Benny Lau gesehen, wo er eben sagte, solange Saul brav war sozusagen und getan hat, was Samuel wollte, konnte Samuel mit diesem König leben. Aber weil er zum ersten Mal selber eine Meinung hatte, also nämlich die Leute, die ihn kritisiert haben, leben lassen will und Samuel eine Antwort vorgreift, da reicht es Samuel. Das ist nicht der König, den er haben wollte, jemand, der plötzlich eine eigene Meinung hat. Also da, ja, es ist wirklich hochspannend vom Psychologischen her. Frau Fricke, haben Sie sich noch neu gemeldet? Oder ist das auch noch, die Hand auch noch stehen geblieben? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, ich habe es gesehen. Ich wollte auch sagen, dass ich wirklich den Saul als sehr depressiv erlebe. Und das ist auch typisch für manisch-depressive Erkrankungen, dass die manischen Phasen mit der Zeit abnehmen und die tiefen depressiven Phasen zunehmen. Das ist klassisch. Genau, und auch, dass er immer so ein Schuldbekenntnis hat. Das sagt der Saul ja auch, ich bin schuld und ich habe das falsch gemacht. Also, dass das Thema Schulden ganz wichtiges ist in seinem Leben. Und die Trauer und ja, dass er aber auch wütet später gegen David. Mein Psychiatrieprofessor hat immer gesagt, am Boden der Depression lauert die Wut. Ne? Sodass, wenn die Depression dass dann eigentlich die Wut so richtig hochkommt, sag ich mal so. Und das kann man eigentlich in dieser Geschichte ja fast wie ein Prototyp verfolgen, finde ich. Sag ich jetzt mal so.
Okay. Ja, also wirklich eben jenseits des historischen und theologischen Themas sind da also wirklich ganz menschlich sehr spannende Dinge da. Herr Müller.
Vorhin ist mal irgendwo das Wort Tragödie oder tragische Person gekommen. Nach einer Definition, es gibt ja viele, ist eine Tragödie, ist eine Person, die eben schuldlos schuldig ist. Wenn man das annimmt hier für Saul, dann ist Saul einwandfrei das Opfer. Er ist das Opfer.
Ja, ich meine, da springen einerseits sieht es schon so aus, als wenn Saul ja eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat. Er kann sich entscheiden, bringe ich das Opfer da oder warte ich auf Samuel, aber irgendwo vielleicht auch nicht, weil er in eine solche Lage gebracht worden ist, wo es einfach nicht mehr anzunehmen ist, dass er sich noch anders entscheiden kann. Ja. Und ja, dann.
Und dazu kommt natürlich dann noch meine Frage. Die Bibel ist ein Lehrbuch. Was lehrt uns diese Erzählung, dieser Passus? Was lehrt uns das? Was können wir damit nach Hause nehmen?
Also
den absoluten Gehorsam? Geht es nur um den absoluten Gehorsam?
Eben, ich denke, der Vorschlag von Amnon Barsag war wirklich eben zu sagen, man muss auf das Wort Gottes, das eben unter anderem auch durch den Propheten vermittelt wird, zu hören und auf die Weise die Prüfung bestehen und darf sich nicht irgendwie davon ablenken lassen. Damit hat man eine relativ einfache Lektion, aber ich glaube, viele von uns sind nicht ganz so glücklich mit dieser Lösung. Also würden ja vielleicht eine gewisse Berechtigung geben, aber irgendwie wirkt es einfach zu hart, zu unfair doch wohl auch.
Na ja, gut, Sie vermeiden jetzt so ein bisschen die Antwort auf den absoluten Gehorsam, den ich hier drin lese.
Also Amnon Barsag könnte man in die Richtung interpretieren. Das ist, was Samuel gesagt hat und was Gott, was vielleicht Gott Samuel gesagt hat, was ja gar nicht mal sicher ist. Und ich denke, diese Interpretation wird in die Richtung gehen, eben zu sagen, ich führe nicht Krieg, wie es strategisch sinnvoll ist, sondern ich führe so Krieg, verhalte mich so, wie der Prophet es mir gesagt hat. Das in dieser Interpretation kämen wir zu diesem absoluten Gehorsam. Aber wir haben ja auch schon gesehen, wir wissen schon gar nicht, ob das Gehorsam Samuel oder Gott gegenüber ist. Und damit wird es natürlich auch schwierig. Also man kann vielleicht noch irgendwie theologisch sagen, also okay, Gott hat noch das Recht, aber sicher nicht ein Mensch, der nicht aus dem Befehl Gottes spricht. Also es ist problematisch, das so zu sehen. Vielleicht sehen wir einfach nochmal, wie uns das auch in den nächsten Kapiteln weiter begleitet, denn diese Schuld Sauls und sein Versuch ja doch irgendwo, ja, sich über Wasser zu halten, auch das sind ja alles Dinge, die bleiben. Und interessanterweise werden wir ja auch ja am Schluss von Kapitel 15, wo wir es uns ja gleich ansehen werden, auch nochmal hören, dass trotz aller Kritik, die Samuel an Saul geübt hat, heißt es ja dann ganz am Schluss,
das ist traurig,
Samuel in sein Haus ging und auch Saul nie wieder sah, aber er trauerte um Saul. Ja. Das ist ja was Samuel als nicht so eindeutigen sieht, denn einerseits hat er ja eigentlich alles dazu getan, dass Saul verworfen wird, und andererseits trauert er darum, dass das Königtum Sauls nicht gelungen ist. Und wie wir dann beim nächsten Mal sehen werden, er tut auch alles andere, als sich zu beeilen, einen neuen König zu sein. Der Gedanke gefällt ihm auch nicht so sehr. Also da ist es auch, also sozusagen die Figuren sind nicht alle schwarz-weiß. Das sind durchaus unterschiedliche Herzen auch in der Brust, scheint so. Brigitte.
Ja, also ich empfinde den Saul gerade deshalb tragisch, weil er als König auserwählt ist, aber eigentlich an ihm deutlich wird für mich, dass das Hören, wovon Barsag spricht und was so wichtig ist, aber gar nicht so einfach ist. Das kann eben einfach nicht jeder und schon gleich gar nicht, wenn es ihm angetragen wird, er nicht aus eigenem Antrieb hört, sondern das tun muss. Aber gerade in dieser Situation, wo er jetzt wartet auf den Samuel, da er die Stimme nicht hört. Und ja, das ist die Frage, ist das wirklich ist das wirklich etwas, was er nicht kann? Oder scheitert er einfach an dem, was ihm da aufgebürdet worden ist? Und insofern, finde ich, ist er die tragische Gestalt. Und letztlich ist natürlich damit auch die Frage verbunden, wie geht denn dieses Hören? Wie muss man denn sein, um das zu können? Die ja weit darüber hinausgeht, über solche Figuren, sondern die sich natürlich letztlich jeder stellt, der irgendwie dazu einen Draht hat oder damit zu tun hat.
Ja, man könnte ja auch fragen, warum spricht Gott nie direkt mit Saul? Und sagen, wenn er mit Samuel direkt sprechen kann, warum könnte er genauso gut auch mit Saul sprechen? Und das geschieht nie. Und wir werden das ja auch noch am letzten Tag seines Lebens, vor der letzten Schlacht gegen die Philister, wenn wir es auch noch sehen, wo er schließlich eine Totenbeschwörerin holt, weil um Samuel nochmal aus der Unterwelt heraufzuholen, weil Gott ihm nicht antwortet. Also da vielleicht ist Saul sogar wirklich die biblische Gestalt, bei der das am stärksten zum Ausdruck kommt. Er sucht die Verbindung zu Gott, er will Gottes Wort hören und er bekommt es einfach nicht. Mhm. Und auch die Frage, wieso gerade er nicht, wieso andere ja? Und er, der sich ja wirklich nicht drum gerissen hat, König zu werden, das ist sicher, das wurde ja schon von mehreren jetzt gesagt, also wir haben ja keinen Machtmenschen, der mit Gewalt das Königtum an sich gerissen hat, sondern es wurde ihm übergestülpt, ohne dass er sich das ausgesucht hat. Und letztlich scheitert er daran. Ja, sehen wir uns noch das ganz schwierige Kapitel 15 mit dem Krieg gegen Amalek an. Und natürlich auch Herr Müller noch.
Ich möchte nur mal ganz kurz diese Erzählung jetzt unter der Überschrift Lehre auf die heutige Zeit übertragen. Sind wir denn der Meinung, dass Gott den absoluten Gehorsam verlangt? Und straft er, wenn nicht? Ich meine, Sie kennen sicher das Buch von Bernd Janowski oder Meinrad Limrick. Die vertreten ja da schon eine ganz, ich sage ausdrücklich schon, eine ganz andere Meinung.
Das ist ja auch eine
also
Frage, die
weder straft noch Gehorsam verlangt. Also absolut.
Nein, das ist sicher auch ein Phänomen eben moderner Zeit, die mit solchen Formen von Gehorsam sehr Schwierigkeiten hat. Und das schlägt sich auch gerade in jüdischer Auslegung, in modernen Auslegungen der Bindung Isaaks natürlich nieder. Also war das wirklich richtig, dass Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, wo es ja auch moderne Auslegungen gibt, die Pointe ganz woanders sehen, dass eigentlich Gott von vornherein wollte, dass Abraham von vornherein sagen wird, auf gar keinen Fall, dass das sozusagen die Prüfung war. Also da gibt es auch andere Lesarten und das kommt sicher eben aus unserer heutigen Disposition, dass wir uns sehr schwer tun mit solchem Gehorsam, vielleicht auch, weil man natürlich im Laufe der Geschichte gesehen hat, wie zu welchen furchtbaren Ergebnissen sowas führen kann. Und wir haben sicher auch in Mose jemanden, der immer wieder ja auch mit Gott ringt. Wie oft will Gott das Volk in der Wüste vernichten und Mose ist keineswegs bereit, sich damit abzufinden und ringt mit Gott und sagt auch, du kannst das nicht machen und versucht gerade Gott zu einer anderen Meinung zu bringen. Also
Ringen heißt nicht ungehorsam sein.
Nicht ungehorsam sein, aber zumindest etwas nicht schweigend hinzunehmen. Andererseits, wir haben oft schon Texte von Jeschajahu Leibowitz gesehen. Bei Leibowitz ist schon mehr die Tendenz zu sagen, ja, was Gott befohlen hat, muss man tun. Wobei er natürlich sehr vorsichtig ist, wie weit man sowas, beziehungsweise sehr kritisch ist, wie weit man sowas auf politisches Handeln überträgt. Aber sozusagen ein Gebot, eine Mitzwa muss getan werden, wenn sie so befohlen ist. Und da ist nicht dran zu diskutieren. Also da gibt es auch unterschiedliche theologische Ansätze. Und es ist eine von den großen Fragen, wo man nie eine völlige Antwort drauf findet, natürlich. Und ich denke, gerade hier bei Amalek kommt sie auch nochmal besonders heraus, denn wir haben ja einen Gott vor uns, der jetzt sagt, so muss ein ganzes Volk vernichtet werden. Riesiges Problem, würde ich mal sagen, aus unserer heutigen Sicht zumindest. Das Ganze kommt auch nochmal, die ganze Geschichte eben im Rahmen eines Konflikts zwischen Samuel und Saul, wo man sich auch wieder fragen könnte, wieso wird jetzt wieder Samuel geschickt, um Saul zu sagen, er muss jetzt Krieg gegen die Amalekiter führen. Also auch da wird eigentlich schon wieder seine Königsautorität in Frage gestellt. Und es greift natürlich zurück eben auf das, was wir ja in Exodus 17 gelesen haben, eben dass Amalek das erste Volk war, was die Israeliten beim Auszug aus Ägypten angegriffen hat und es dort schon heißt, Gott führt auf ewig Krieg mit Amalek und dann ist eben später im Buch Deuteronomium das Gebot da, dass Amalek ausgelöscht werden soll. Und hier haben wir eigentlich jetzt die Prophetenlesung eben zu diesen Texten ist dann auch 1 Samuel 15, beziehungsweise die Lesung, die auch am Purimfest gelesen wird. Wir kommen dann gleich noch dazu, was das Buch Esther jetzt mit unserer Geschichte zu tun hat. Also von daher auch ein Text, der in der jüdischen Liturgie enorm bekannt ist und von daher natürlich auch enorme Auswirkungen hat. Wo hier jetzt sozusagen Saul aufgefordert wird, was das Gebot ist in der Tora, Amalek zu vernichten, Männer, Frauen, Kinder, Vieh und auch von der Beute nichts übrig zu lassen. Das ist also im Grunde genommen ist es dasselbe Gebot, was auch für die sieben kananäischen Völker gilt. Das sind eigentlich die beiden Gruppierungen, einerseits Amalek, einerseits die sieben kananäischen Völker, für die diese volle Vernichtung gilt. Und man muss auch sagen, Saul hat offensichtlich keine Probleme, die Frauen und die Kinder zu töten. Wenn er verschont ist, der König ausgerechnet, Agag. Und das Volk lässt eben einiges von dem Vieh übrig, um es Gott zum Opfer darzubringen. Und dann kommt eben Samuel Und während Saul ihm entgegengeht und sagt, ja, ich habe das Gebot doch ausgeführt, Amalek ist vernichtet, sagt Samuel, ja, aber ich höre hier das Blöken von dem Vieh und der König lebt noch, du hast das Gebot nicht erfüllt. Und auch da eben die Kritik auch wieder, keine grundsätzliche Opferkritik, aber sozusagen, das ist keine, hier die, in dem Fall hat Gott kein Opfer befohlen, sondern dass du auf meine Stimme hörst. Da hätten wir wieder den vollen Gehorsam, den Samuel einfordert und auch als Saul dann schließlich sagt, ich habe gesündigt, aber geh doch jetzt trotzdem mit mir und hilf mir weiter, weigert sich Samuel erstmal auch weiter mit Saul zu gehen und hat ihm eigentlich nur zu sagen, damit bist du verworfen und dein Königtum ist am Ende. Und ich habe dankenswerterweise einen Artikel gefunden, der wirklich einen guten systematischen Überblick gibt, was hat die jüdische Tradition gemacht mit diesem Gebot, Amalek zu vernichten, was sich eben in Exodus und Deuteronomium findet und hier in unserem Text praktisch ausgeführt. Und dieser Text erscheint interessanterweise in einem Buch, das ich dessen Titel ist Judentum zwischen Religion und Ethik. Und da kommt eben wirklich die Frage, was mache ich, wenn die Religion gegen die Ethik geht oder gegen das, was ich für Ethik halte? Wer hat die höhere Autorität sozusagen? Und da wird eben auch die Frage, wie man mit Amalek umgeht, thematisiert. Und hier wird eben ein ausführlicher Überblick gegeben, welche unterschiedlichen Antworten die jüdische Tradition gegeben hat. Und in gewisser Weise merkt man schon, dass sich im Hintergrund all dieser Antworten steht, ich muss zu einer Lösung kommen, wo das Ganze nicht unmoralisch ist. Ob mir das dann gelingt, ist nochmal eine andere Frage, aber sozusagen das Problem wird gesehen. Ja, sehen wir uns das mal ein bisschen an, wie Abisagi das macht. Was genau ist die schwerwiegende Tat Amaleks, die eine so schwere Strafe verdient? Worin unterscheidet sich der Krieg Amaleks von allen anderen Kriegen, die das Volk Israel bei seinem Auszug aus Ägypten mitgemacht hat? Und warum ist Gott in diesen Krieg auf besondere Weise involviert? Und schließlich erscheint sowohl die Tötung von Kindern und Frauen als auch das Weiterrollen der Schuld auf Generationen, die am Ereignis selbst keinen Anteil hatten, als offensichtlich unmoralisch. Wie hat die jüdische Tradition also versucht, diese Spannung zu bewältigen? Eine erste Untersuchung der Auslegungsliteratur zeigt, dass man in der Auslegung des Textes zwischen zwei Grundlinien unterscheiden kann, einer realistischen und einer symbolischen. Die realistische Linie bezieht sich ausschließlich auf das historische Ereignis eines Krieges zwischen zwei Völkern, Amalek und Israel. Sie strebt danach, das Ereignis und die Strafe, die dem amalekitischen Volk auferlegt wurde, durch das Verstehen des historischen Kontexts, in dem sich der Krieg abspielte, zu begreifen. Im Gegensatz dazu sieht die symbolische Linie in der Erzählung des Ereignisses und in der Strafe ein Symbol, das eine andere Bedeutung widerspiegelt. Nicht das reale Ereignis eines Krieges zwischen zwei Völkern ist das wesentliche Thema der Erzählung, sondern die symbolische Bedeutung, die in ihr dargestellt wird. Erstens die realistische Auslegung. Die realistische Auslegung stellt die Frage, was genau ist das furchtbare Tun Amaleks, für das er eine so schwere Strafe verdient hat? A, das Abweichen von den Normen des gerechten Krieges, was in der christlichen Tradition Jus ad bellum genannt wird, und von einer berechtigten Kampfweise, Jus in bello. Nach dieser Auslegung wich Amalek von den Normen des gerechten Krieges ab, weil er keine berechtigten Motive für den Zug in den Krieg hatte. Darüber hinaus hat er den Krieg nicht auf faire Weise entsprechend der ethischen Grundregeln, die im Krieg akzeptiert sind, geführt. Da kennen dann so Argumente wie, er hat Israel beim Auszug aus Ägypten angegriffen, obwohl Israel ihn überhaupt nicht bedroht hat. Und er hat gerade die Nachhut angegriffen, die schwach war. Das wären so Argumente in diesem Zusammenhang. B. Rebellion gegen Gott. Diese Auslegung bezieht sich auf den Ausdruck und er fürchtete Gott nicht in Deuteronomium 25, 18. Der hervorstechende Ausdruck dafür, dass Amalek eine so schwerwiegende Herausforderung für den Glauben an Gott darstellte, liegt in seinem Auszug zum Krieg gegen Israel nach all den Zeichen und Wundern, die Gott für Israel getan hatte. Wenn wir von den Unterschieden zwischen den verschiedenen Auslegungen absehen, so haben alle eines gemeinsam: die Annahme, dass der Befehl zum radikalen Krieg gegen Amalek nicht die Willkür des göttlichen Willens oder den unmoralischen Charakter der Tora widerspiegelt. Damit das Tun moralisch gerechtfertigt ist, reicht es nicht, dass Gott befohlen hat, Amalek auszulöschen, sondern das Tun muss durch Erwägungen, die rationaler Anerkennung zugänglich sind, zu rechtfertigen sein. Zweitens die symbolische Auslegung. Aufgrund der Überprüfung der jüdischen Literatur kann man auf drei Hauptlinien der symbolischen Auslegung hinweisen: a, die metaphysische Linie, b, die Ideenlinie und c, die innerlich-psychologische. Als symbolische Auslegungen haben alle drei Linien Gemeinsamkeiten. Erstens entfernen sie sich, wenn auch, wie wir im Folgenden sehen werden, nicht in gleicher Weise, von den konkret historischen Dimensionen des Ereignisses, wie auch von der Wortbedeutung der Strafe in der Bibel. Zweitens wird die symbolische Bedeutung, die die drei Linien dem Ereignis und der Strafe zuschreiben, in Begriffen des Kampfes zwischen Gut und Böse dargestellt. Israel repräsentiert das Gute und Amalek das Böse. Das heißt, die Perspektive, aus der der Text geprüft wird, ist eine herausragend moralische. A, die metaphysische Linie. Nach dieser Auslegung ist Israels Krieg gegen Amalek nichts anderes als die Verkörperung eines metaphysischen Kampfes innerhalb der göttlichen Welt. Bereits in der biblischen Erzählung im Buch Exodus wird der Krieg nicht als ein Krieg des Volkes Israel gegen Amalek beschrieben, sondern als Krieg Gottes gegen Amalek. Denn die Hand ist am Thron des Ewigen, Krieg zwischen dem Ewigen und Amalek von Generation zu Generation. Aus der biblischen Erzählung selbst kann man zwar nicht folgern, dass der Krieg zwischen Israel und Amalek die Verkörperung eines metaphysischen Krieges ist, aber die Tatsache, dass Gott einen solchen andauernden Krieg führt und geschworen hat, Amalek auszulöschen, war ein Ansporn für die Entwicklung einer homiletischen Literatur, die den Kampf von der konkreten in die metaphysische Welt verschob. Bereits bei unseren Weisen seligen Angedenkens finden wir: Rabbi Levi sagte im Namen Rabbi Chamas aus dem Lehrhaus Ravs, solange der Samen Amaleks in der Welt ist, ist sozusagen der Name Gottes nicht vollständig und der Thron nicht vollständig. Wird der Samen Amaleks ausgerissen, so sind der Thron und der Name vollständig. Die Keime dieses Gedankens erreichten ihre radikale Entwicklung im Sohar. Nachdem der irdische Krieg einen Krieg zwischen der Gottheit, das heißt dem System der heiligen Sphirot, also das sind die Emanationen des Göttlichen, und den Kräften der Unreinheit widerspiegelt. Wenn Amalek das metaphysische Böse und Israel das metaphysische Gute verkörpert, dann ist jeder Krieg, der keine Rechtfertigung hat und im Hass gegen das Volk Israel begründet ist, eine Verkörperung dieses archetypischen Krieges zwischen Israel und Amalek. Der konkrete Amalek kann also unterschiedliche Gestalt annehmen. Was sich nicht ändert, ist der metaphysische Krieg selbst zwischen Gut und Böse, in dem das Volk Israel immer das Gute verkörpert. Die Identifizierung des Antisemitismus mit dem Amalek-Sein und die Sicht des Hasses gegen Israel als Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen Israel und Amalek, ist eine der charakteristischen Antworten von Juden unterschiedlicher Strömungen, ultraorthodoxen und religiösen Zionisten auf die Geschehnisse der Shoah, während sie sich ereignete. In den Augen vieler Juden war die einzig mögliche Erklärung der Gräueltaten eine archetypische Deutung. Vor uns liegt der ewige Krieg zwischen Gut und Böse. Diese Tendenz setzt sich bei einigen jüdischen Denkern und sogar bei einigen Halachisten auch nach der Shoah fort. Die gegenwärtigen Kämpfe des Volkes Israel um seine Freiheit und die verschiedenen Kriege Israels werden als Fortsetzung dieses dämonischen Krieges gedeutet, was im Übrigen auch im gegenwärtigen Krieg immer mal wieder erwähnt wird. Das Besondere an der Sicht des metaphysischen Modells ist die Sicht des Kampfes zwischen Gut und Böse als Kampf, der die gesamte Existenz durchzieht. Das Gute und das Böse sind nicht bloß Taten des Menschen. Sie spiegeln Grundlagen wider, die einen eigenen metaphysischen Stand haben. Der menschliche Kampf ist nur Teil des metaphysischen Kampfes. Und das metaphysische Modell ist sogar bereit, eine dualistische Auffassung der Gottheit zu übernehmen, um der dämonischen Bedeutung des Bösen eine Grundlage zu geben. Daraus ergibt sich, dass die Amalek auferlegte Strafe in keiner Weise unmoralisch ist. Im Gegenteil, die Strafe spiegelt das Streben nach dem Sieg des Guten über den Frevler wider. So wurde das moralische Problem, das die biblische Geschichte aufwarf, durch die Dämonisierung des konkreten Amalek gelöst. Eine Dämonisierung, die im Laufe der Geschichte zur Ausweitung der Benutzung des Begriffs Amalek auf jeden, der das Volk Israel, den Repräsentanten des Guten, hasst, führte. Die Ideenlinie sieht den Krieg als Kampf zwischen zwei Ideen, ohne dass sie notwendigerweise voraussetzt, dass die Ideen metaphysische Gegebenheiten verkörpern. Der Kampf gegen Amalek ist nur eine der Repräsentationen des Ideenkampfes, der von Beginn der Geschichte bis zu ihrem Ende geführt wird. A, der Kampf zwischen Glauben und der Herrschaft der Natur. Der herausragende Vertreter dieser Auslegung ist Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin, Hanatziv. Seiner Meinung nach ist die Absicht der amalekitischen Idee, dass der Gang der Natur frei ist, ohne göttliche Aufsicht den Taten gemäß. Da der Kampf gegen diese Idee so wesentlich für die Grundfesten der religiösen Weltsicht ist, betont Gott, so meint Hanatziv, die Pflicht der Erinnerung und die Auslöschung des Gedenkens an Amalek, das heißt das Auslöschen der amalekitischen Idee in der Welt. Angesichts dessen stellt sich heraus, dass der Kampf und die Auslöschung überhaupt nicht gegen ein konkretes Volk an einem bestimmten historischen Zeitpunkt gerichtet ist. In exegetischer Hinsicht hat das eine sehr weitreichende Bedeutung. Der Wortlaut der Bibel, wie auch die Erzählung vom Krieg Sauls gegen Amalek, lässt sich nicht leicht mit dieser Auslegung vereinbaren. B. Der Kampf zwischen Gewaltverherrlichung bzw. Militarismus und Moralität. Rabbiner Samson Raphael Hirsch identifiziert das amalekitische Wesen mit der Gewalt des Schwerts, die danach strebt, die Macht zu erlangen. Die Macht und die Gewalt sind gemäß der amalekitischen Idee nicht Mittel zur Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit ist ein Mittel zur Macht und zur Gewalt. Nach der amalekitischen Idee ist die Herrschaft der einzige Maßstab für die Größe und Ehre der Menschen. Hirsch beschreibt die Auseinandersetzung als Kampf zwischen dem Schwert, dem man alle göttlichen und menschlichen, geistigen und ethischen Werte opfern muss, und der Stimme Gottes, die den Menschen und im Menschen ruft, die der absolute Befehl des göttlichen Sittengesetzes ist. Nach dem zweiten Typus der Ideenlinie stellen die Erzählung von Amalek und seine Strafe nicht nur kein moralisches Problem dar, sondern sie selbst spiegeln den Sieg der Moralität wider. Nach dieser Tendenz gibt es einen dauernden Krieg zwischen dem Judentum und zwischen Gewalttätigkeit und Militarismus, die amalekitisch sind. Und sie und nicht bestimmte Menschen müssen ausgerottet werden. C. Die innerlich-psychologische Linie. Bereits in der mittelalterlichen Literatur hören wir von der Auslegung, die Amalek mit dem bösen Trieb identifiziert. Ein vollständiger Ausdruck dieser Auslegungstendenz findet sich jedoch in der chassidischen Literatur. Um dies zu begreifen, ist es wichtig, auf das Schlüsselwort dir. Erinnere dich, was Amalek dir getan hat, in Deuteronomium 25,17, zu achten. Nach der chassidischen Auslegung verursacht Amalek etwas bei dir, beim Menschen selbst. Was dem Menschen Böses bereitet, ist der böse Trieb, der ihn vom geraden Weg abweichen lässt. Und daher ist Amalek der böse Trieb, der jeden Menschen bedrängt. Der Mensch ist zur Erinnerung verpflichtet, weil die Versuchung des Triebes dem Menschen immer auflauert. Und selbst wenn er sich auf der höchsten Stufe der Heiligkeit und Reinheit befindet, muss er sich doch in Acht nehmen vor der Versuchung des bösen Triebs Amaleks. oder die Menschen erwecken, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Entsprechend dieser Tendenz wird die Pflicht, Amalek auszulöschen, ähnlich ausgelegt. Das Auslöschen Amaleks ist das Entwurzeln und Herausreißen der Wurzel des Bösen und des bösen Triebs. In der halachischen Literatur hat der Begriff Amalek normalerweise eine real konkrete Bedeutung. Erstens die am Wortlaut orientierte Tendenz. Gemäß dieser Tendenz wird das Gebot, Amalek auszulöschen, ausgelegt, wie es sich aus dem Wortlaut des Bibeltextes ergibt. Völlige Vernichtung Amaleks. Die Pflicht, Amalek auszulöschen, wird nicht in der Hitze des Kampfes vollzogen, sondern gerade nach der Etablierung des Volkes in seinem Land. Dies ergibt sich bereits aus dem biblischen Text, der sagt, und wenn der Ewige dein Gott dir Ruhe von allen Feinden um dich herum verschafft, in dem Land, das der Ewige dein Gott dir zum Erbe gegeben hat, dann lösche das Gedenken an Amalek aus. Im Gegensatz zu dieser Tendenz finden wir jedoch die moralische Tendenz, die die Ausführung der Pflicht, Amalek auszulöschen, immer weiter einschränkt. Die moralische Tendenz. Aus der Untersuchung der weit verzweigten halachischen Literatur ergibt sich, dass die moralische Tendenz mittels zwei verschiedener Modelle formuliert wurde, dem praktischen Modell und dem grundsätzlichen Modell. Das praktische Modell nimmt an, dass die Anordnungen der Tora klar sind. Es gibt eine Pflicht, Amalek vollständig zu vernichten, und er kann sicher nicht zum Judentum konvertieren. Aber es besteht keine praktische Möglichkeit, diese Pflicht auszuführen. Um diese Unmöglichkeit halachisch zu untermauern, benutzten die Vertreter dieser Tendenz das zuerst in der tanaitischen Literatur auftauchende Prinzip, dass es Moabitern und Ammonitern, die nicht in die Gemeinde Israels kommen durften, wie es im Deuteronomium heißt, ermöglicht, dieser doch beizutreten. Denn schon stieg Sancherib, der König von Assur, hinauf und verwirrte alle Nationen. Das heißt, die Völker, die wir vor uns haben, sind nicht die ursprünglichen Völker. Die Weisen, die dieses praktische Modell vertraten, wandten das Prinzip der Vermischung der Völker auf Amalek an. Im Gegensatz zur praktischen Lösung legt Maimonides eine grundsätzliche Lösung vor, die auch neues Licht auf das Gebot der Auslöschung Amaleks wirft. Maimonides übernimmt den allgemeinen Grundsatz, nachdem die Rechtssätze der Tora niemals Rache in der Welt sind, sondern Barmherzigkeit, Gnade und Frieden. Diese allgemeine Annahme erhält Maimonides Auslegung der Amalek auferlegten Strafe. Da die Tora kein Interesse an Rache um der Rache willen hat, muss die Strafe einen Zweck haben. Wenn man jedoch diesen Zweck ohne Strafe erreichen kann, so ist dies vorzuziehen. Daher ist Maimonides der Meinung, dass, wenn Amalek Frieden schließen will, keinerlei Notwendigkeit besteht, ihn zu töten. Mit anderen Worten, Maimonides moralische Auslegung entspricht dem allgemeinen Geist der Tora und ihren grundlegenden Annahmen hinsichtlich der Anständigkeit und Gerechtigkeit, mit der man jedem Menschen gegenüber handeln muss. Und Gott, der sich all seiner Geschöpfe erbarmt und dessen Geschöpf auch Amalek ist, er legt dem Menschen die Verpflichtung auf, ihm gleich zu werden. Ja, also hier sehen wir eine große Brandbreite zwischen Auslegung und wo schließlich, denke ich, schon irgendwo überall im Hintergrund steht, wir müssen eine Erklärung dafür finden. Was also auch irgendwo heißt, auch für die jüdischen Ausleger war es nicht einfach, einfach zu sagen, okay, das hat Gott befohlen und das ist es, sondern man musste eine moralische Rechtfertigung dafür finden. Und das wurde eben auf unterschiedliche Weisen versucht. Ja, sind dazu Nachfragen? Ist sicher, wenn wir damit jetzt nicht fertig werden, können wir auch noch das natürlich ins nächste Mal rübernehmen. Frau Fricke.
Das Letzte, was Maimonides sagt, mit dem guten allgemeinen Geist der Tora und dem Verzeihen, erinnert mich ein bisschen an Luthers Sola-Prinzipien. Sola gratia, allein durch die Gnade Gottes werden wir gerecht. Also das, finde ich, passt sehr schön da drauf, für mich jedenfalls. Ja.
Ja, und es ist sicher eben ein Versuch, zu sagen, eben ich nehme nicht nur einzelne Sätze aus der Bibel, aus der Tora heraus und interpretiere die, sondern das Ganze muss in ein System als Ganzes, in dem ich auch bestimmte Vorstellungen von der Art, wie Gott handelt, habe. Und das ist, denke ich, schon ein ganz wichtiges exegetisches Prinzip, zu sagen, man kann nicht einen einzelnen Bibelvers nehmen, sondern muss das Ganze in einer Gesamtaussage sehen. Und natürlich bringt Maimonides da auch Gedanken eben von Barmherzigkeit, Gnade und Frieden rein, wo man sich sicher auch streiten könnte. Andere Leute hätten vielleicht andere Meinungen, ob das wirklich die Grundaussage der Tora ist. Also es ist schon bei sicher allem ehrlichen Versuch, der Tora gerecht zu werden. Er kommt auch mit gewissen ethischen Voraussetzungen, die er einfach hat. Für ihn kann Gott nur barmherzig, gnädig sein und nicht rachsüchtig. Das geht einfach nicht. Was er auch philosophisch natürlich untermauern kann, warum das nicht sein kann. Und da kommt dann eigentlich auch die exegetische Kreativität, zu gucken, wie, was mache ich jetzt mit so einem Denken, mit so einem Fall wie Amalek. Herr Haller.
Diese Vorstellung, dass Gott eigentlich nur barmherzig sein kann.
Ach.
Jetzt ist Herr Haller gerade eingefroren. Sie sind auch stumm geschaltet. Versuchen.
Ich mache mal die Kamera aus, vielleicht geht es da. Also ich finde es spannend, kennen Sie mich jetzt mal? Dass er sagt, Gott kann eigentlich ja nur barmherzig sein. Ne? Wo hat das seine Wurzel? Ist das, liegt das auch jetzt möglicherweise in der Auseinandersetzung mit dem Christentum oder vielmehr auch dem Islam, ne? Wo ja so der erste Name Gottes immer der Barmherzige ist und seine Barmherzigkeit auch im Koran ja doch immer ganz doll betont wird? Oder ist das ganz isoliert davon zu sehen aus der jüdischen Tradition, dass er das da entwickelt hat?
Mit Sicherheit nicht isoliert zu sehen. Maimonides, der ja auch seine philosophischen Werke auf Arabisch geschrieben hat, hat sich ganz eindeutig sowohl mit der aristotischen Philosophie als auch mit deren Rezeption durch die zeitgenössischen muslimischen Theologen auseinandergesetzt. Und fiel mir auch sofort ein, als ich das gesehen habe, dass da sicher auch eine Auseinandersetzung, eine Übernahme von Prinzipien, die die zeitgenössische muslimische Theologie hatte, sicher auch stellt. So wie das ja auch heute auch wieder muslimische Theologen gibt, die trotzdem, was manche Fundamentalisten sagen, auch eben wieder die Barmherzigkeit als ganz Grundaussage des Islam zu sehen. Und da können sie sich sicher eben auch auf die mittelalterliche Theologie stützen und hier eben dann auch in so einem Mann wie Maimonides ein schönes Beispiel sehen, wie man durchaus der Meinung war, bei aller Kenntnis der eigenen Tradition, dass auch die islamische Theologie hilft, die Theologie weiter zu entfalten und sich damit auseinanderzusetzen. Cor?
Ja, mir geht ganz viel durch den Kopf und ich habe schon einiges heute gelesen und ich wollte das eigentlich mal sortieren und mal vielleicht nächste Woche darauf zurückkommen, weil es jetzt viel zu viel wird, um das jetzt alles zu reden. Also das würde ich gerne versuchen, weil es dieser Text, ja, der ganze Text von heute, was hat das, wie Herr Müller auch gefragt hat, was hat das mit unserer heutigen Zeit zu tun? Und zum Beispiel habe ich heute auch was bei Emanuele Villas gelesen und nachgesucht und ihn selber einen der Texte wieder mit Gewalt in der Bibel und so. Aber das ist jetzt zu viel, um das alles, wie ich das auch formuliere, weil ich dann auch niederländisch und durcheinander komme. Also das mache ich dann gerne mal.
Mit. Ja, gehen wir gerne nochmal beim nächsten Mal drauf ein.
Ja.
Ich glaube, was mir noch aufgefallen ist, und das fand ich jetzt gerade in dem letzten Text eigentlich sehr schön, wir können ja ohnehin nicht anders als, also wir sind ja anthropomorph unterwegs, wir können ja gar nicht anders als menschlich sprechen. Und hier kamen jetzt ganz viele Erklärungen dazu, wie erklären wir Menschen uns eigentlich das Böse? Also das sind ja ganz unterschiedliche Formen und das ist die grundsätzliche Frage, glaube ich, wenn wir nach der Barmherzigkeit Gottes fragen, ob wir sagen, es ist ein Teil der Welt, der losgelassenen Schöpfung sozusagen, oder ob wir sagen, es ist im Grunde genommen ein Teil Gottes. Und diese beiden Richtungen gibt es in der auch in der christlichen Theologie eigentlich immer. Das finde ich wirklich ganz spannend. Und dann gliedert sich das noch auf in die unterschiedlichen Richtungen, inwiefern man das psychologisiert und symbolisch, metaphysisch. Also ich würde dem Korda zustimmen, weil das ist ja eine ganze Theologie, die sich hier im Grunde genommen ausbreitet. Und das kann man, also an Amalek, das kann man, glaube ich, übertragen. Das gilt ja für ganz viele Geschichten, die nach Gehorsam, nach dem bösen Prinzip und da grundsätzlich nach dem diesen widerstreitenden Kräften fragen. Also von daher kommen wir da bestimmt so schnell nicht mit ans Ende. Aber ich fand diesen Text wirklich ganz toll, weil er das so systematisch aufgliedert einfach nochmal.
Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich, also der Verfasser Avi Sagi ist einer der zeitgenössischen israelischen Philosophen und ich glaube wirklich, seine Fähigkeit, solche Dinge systematisch sortiert darzulegen, ist etwas, das wirklich sehr stark ist. Und gerade die metaphysische Auslegung, die verbindet natürlich Amalek dann auch sehr stark mit Genesis 3, dem Sündenfall. Also das geht durch eine ganz lange Linie. Und bevor ich gleich noch Herrn Müller das Wort gebe, kann ich auch schon mal sagen, wir werden auch noch ein bisschen die Sache weiterverfolgen. Ist so geplant fürs nächste Jahr. Das heißt ja am Ende von Kapitel 15, dass dann Samuel Agag den König von Amalek tötet. Aber wir werden dann ja im Buch Esther Haman den Agagiter wiederfinden, der, wo dann eben die Midrasch-Auslegung sagt, diese eine Nacht, die Agag noch überlebt hat, weil eben Saul nicht getötet hat, hat gereicht, um noch ein Kind zu zeugen, dessen Nachfolge dann schließlich der Verfolger der Juden Haman ist. Und wir hatten schon mit Frau Reinders für 2025 unsere Veranstaltung angefangen zu planen. Und es wird also wohl Anfang 2025 mindestens zwei Serien über das Buch Esther geben. Und da wird sicher auch Amalek nochmal ganz ausführlich zur Sprache kommen, denn das ist einer der wichtigen Schlüssel auch wirklich, um das Buch zu verstehen. Herr Müller,
noch. Ja, ich will nur noch, wir machen es ja dann noch weiter. Und nur ganz kurz sagen, wir leben nun mal in einem dualen System. Das heißt also, wir bezeichnen etwas als groß, aber nur, wenn wir auch etwas kennen, was klein ist. Ja? Ich möchte hier mal ganz kurz in die Gematrie gehen. Der Messias und das Gute und Nachasch, das Böse, haben den gleichen Zahlenwert. Und das bedeutet einwandfrei, keiner kann ohne den anderen.
Das ist eine schöne Bemerkung zum Abschluss zu sehen. Wie können wir das als gut definieren, wenn es nichts Böses gibt? Das ist
ja, natürlich. Im Hebräischen ist das ja das schöne Wort Yetzerah.
Ja, eben der böse Trieb.
Der böse Trieb.
Wo es auch heißt, also, und es gibt dann ja auch Auslegungen, gerade zu dem Schma Israel, du sollst Gott mit deinem ganzen Herzen lieben. Das wird auch so ausgelegt mit deinem guten und mit deinem bösen Trieb.
Ja.
Kommt dann dazu. Ja, also überlegen Sie sich gerne noch und erinnern Sie mich auch dran, falls ich es vergessen sollte, dass wir beim nächsten Mal nochmal einsteigen mit Amalek. Und eben, wenn er Lust hat, könnten wir dann durch Esther im Winter dann auch ein bisschen mit weitermachen. Gut, dann wünsche ich einen schönen Abend. Bis zur nächsten Woche.